Wir halten Hinema Teuvum Anoim Sheves Achim Gam Yochat. Wie gut und wie angenehm ist es, wenn Brüder zusammen wohnen, sitzen, Gam Yochat. Rashi lernt, Kesheyeshev HaKodesh Baruch Hu Bebeis HaBchiro im Yisrael, wenn HaKodesh Baruch Hu im Beis HaMikdosh ist mit Yisrael zusammen, HaKruim Achim, die nennen sich Achim, Vereim, Vehie Gam Hu Yachadimoim, das ist das Gam HaKodesh Baruch Hu mit den Jiden. Wir haben das letzte Mal ein wenig darüber gesprochen, was die Achim sind, und wir werden im Yirtz Hashem das nächste Mal dieses Thema noch vertiefen, auch das Thema, was Herr Moshe angesprochen hat, dass Achim mit Echot verwandt ist. Da gibt es ein paar interessante Mamore Chazal, die ich Blinete das nächste Mal bringen werde. Rav Moshe hat damals Maktim gewesen, dass diese zwei letzten Shiramalois sind auffallend kurz. Beide sind extrem schwierig zu verstehen. Und allgemein kann man sagen, dass sie auf die Einheit zwischen HaKodesh Baruch Hu, Malchus, Teuro und dem Beis HaMikdosh hinweisen auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben eigentlich noch zwei Hauptthemen im Zusammenhang mit diesem Kapitel. Zuerst möchte ich gerne die beiden Psukim lernen und die Mescholim, die Chazal uns geben. Und im zweiten Schir, Blineder, noch einmal auf die Achim eingehen und das Achtus ein wenig erläutern. Wie gesagt, Rashi lernt, Achim geht auf Yisrael und HaKodesh Baruch Hu. Andere Meforschim bzw. Chazal lernen auf Moshe Aaron, auf Yisochar Zvulun, verschiedene Pshotim. Kashemen HaToiv al Horoish Yoyred al Hazokom Zekan Aharoin Sheyoyred al Pimidoisov. Meuredig schwerer Posuk. Chazal geben uns zwei Mescholim auf dieses Hinema Teuf um Anoim. Es ist so wie Kashemen Ateuf und im nächsten Posuk Ketal Chermoin. Teitsch. Kashemen Ateuf, so wie das gute Öl, das Salböl, Al-Horoisch, welches ja auf den Kopf gegossen wird, und in dem Fall der Kopf von Aaron, Yoret ala Sokon, es geht hinunter auf den Sokon, auf den Bart, Sekan Aaron, der Bart von Aaron, She Yoret al Pimidoisov. Und von dort geht es weiter auf den Kragen, auf die Öffnung Midoisov von seinem Hemd. Mido, Midoivat ist das leinerne Hemd. Hemd wird genannt Midoi, weil es normalerweise die Größe des Trägers haben sollte. Also wir beschreiben hier einerseits das Salböl, welches vom Kopf auf den Bart, auf das Hemd geht. Was das bedeutet, kommt in einem Moment. Und im zweiten Posuk, Ketal Chermoin, Sheyoret al Harre Zion, so wie der Tau von Chermoin, der auf die Berge von Zion herunterkommt, Kishom Zivo Hashem es Habrocho Chaim Ato Oilom. Denn dort hat HaKodesh Baruch Hu die Brocho befohlen, Chaim Ato Oilom, Leben für immer. Wir sprechen also von Chermoin, vom Tau des Chermoin. Wir wissen, der Chermoin ist ein großer Berg im Norden. Sheyoret al Harre Zion. Hier sprechen wir von den Harre Zion. Das ist die Umgebung von Jerusalem. Das ist viel weiter südlich und lange nicht so hoch. Kishom Zivo Hashem es Habrocho Chaimat Oilom, denn dort, wo auf dem Chermoin oder in Zion, hat HaKodesh Baruch Hu die Broche befohlen, Chaimat Oilom, Leben für immer. Poshet ist, der Chermoin ist total unfruchtbar, es lebt dort auch niemand. Die Menschen leben auf dem Har Zion. Und was bedeuten jetzt diese Mescholim? Vielleicht zuerst Rashi kurz. Kashemen hatoyf, shenim shach boi aron hakoyen, das ist das Gute, das Salböl, und wie wir wissen, Salböl war etwas sehr Spezielles, das ist die Parsche in Kisiso, es war einmalig und musste auf bestimmte Art und Weise hergestellt werden und durfte für keinerlei andere Zwecke verwendet werden. Shiyoret meroyshoi, welches vom Kopf herunterfließt, Else Konoi, Alpi Reusch Haxoines, auf die Öffnung von seinem Hemd, Shahazokon Scheuchef al Pia Xoines. Der Bart sitzt auf der Öffnung des Xoines. Kein neuem Tal Hermoin. So ist auch angenehm der Tal Hermoin. Sche Gewoia al Harrezioin. Der höher ist als die Harrezioin. War Tal Joireit mech Hermoin la Harrezioin. Wie das genau vor sich geht, physisch ist schwierig. Der Tal geht herunter vom Hermoin auf die Harrezioin. Geschehen, Scheschemen am Ischcho, Ligdulo, Kach, Harzion, Letif Eres, Ule Kovet, Le Yisroel. So wie das Shemen Amishcho ein Sinnbild ist für die Gedulo, für die Größe vom Kohen Gadol, so ist auch der Harzion für Tif Eres, Ule Kovet, Le Yisroel. Die Schönheit für Israel. Geschehen, Shishemen Atoif, Kein Tal Hermoin, Geseh, Kachseh. Also Rashi betont, es ist das eine wie das andere. Und Rashi endet und sagt, Ve Iker Shira Malois al Beis HaMikdash Nehmar. Iker Shira Malois ist auf das Beis HaMikdash. Im Shir ist Rav Moshe nicht näher auf diese Mescholim eingegangen. Aber er erwähnte den Mamar Chazal, der hier im Zusammenhang steht mit dem Shemen HaMishcho. Und wird übrigens an verschiedenen Stellen gebracht, auf unterschiedliche Art und Weise. Vom Shemen HaMishcho, so sagen uns Chazal, waren zwei Tropfen in den Bart von Aaron heruntergeflossen, sichtbar wie zwei Diamanten. Wenn Aaron sprach oder nach anderen Schittes, wenn er sich den Bart stutzte, wenn er sich den Bart schnitt, dann stiegen diese zwei Tropfen hinauf zu den Wurzeln der Barthaare, damit sie dort bleiben können. Und da machte sich Moshe Rabbeinu Sorgen. Vielleicht habe ich Meiloäuber gewesen, vielleicht habe ich zu viel Öl gegossen und man hat Hanor von diesem Öl. Da kam ein Baskol und sagte, so wie beim Tal Hermoin, beim Tau von Hermoin keine Meile vorhanden ist, es gibt keine Veruntreuung dort, so hast auch du keine Meile begangen. Sorg dich nicht, du hast keine Avere getan. Aaron machte sich jedoch noch immer Sorgen und sagte sich, vielleicht hat wohl Moshe keine Meile gemacht, aber ich vielleicht doch. Da kam wiederum ein Baskeul und sagte, Hine matoivu manoim, sheves achim gam yochab. Wie gut und schön ist es, dass diese Brüder zusammen sind und sich quasi einer für den anderen Sorgen macht, so wie Moshe keine Meile gemacht hat, so hast auch du keine Meile gemacht. Also, das Zusammenspiel zwischen Moshe Rabbeinu und Aaron HaKohen wird hier beschrieben. Was genau diese Mescholim sind, vielleicht hier ein paar Hinweise. Rav Moshe hat damals darauf hingewiesen, dass Shemen HaTov als geistiger Einfluss verstanden werden kann, welcher zuerst im Kopf stattfindet. Kashemen atoiv ala roish. Shemen ist sehr oft ein Sinnbild für Teure, für geistiges Können und sich dann nach außen fortpflanzt. Der Roish ist das Zentrum. Sokon, der gehört noch zu mir, aber er ist bereits draußen. Wenn man den Bart schneidet, hat man keine Schmerzen, es hat dort kein Blut und keine Schmerzempfindung, es ist weiter draußen. Und noch weiter, das Öl fließt auf die Öffnung des Hemdes und das Hemd ist ein Kleidungsstück, welches ganz außen getragen ist und nicht mehr zu meinem Körper gehört. Also der geistige Einfluss sollte nach draußen gehen. Wir werden das noch sehen im Meiri, er drückt es etwas pointierter aus. Und man lernt dann, dass der Mensch für seinen geistigen Einfluss, für seine geistige Entwicklung selbst verantwortlich ist. Das heißt, Kashemen Atoiv al Horoish. Das ist meine Verantwortung, dieses Shemen Atoiv, die Teure, in meinen Kopf hineinzubringen. Er muss lernen und kann dadurch einen immer weiteren Kreis beeinflussen. Zuerst quasi den Bart, der noch zu ihm gehört, und dann das Hemd, welches auch noch zu ihm gehört, aber bereits nicht mehr körperlich mit ihm verbunden ist. Wir werden das sehen im Meiri. Was der Tal anbelangt, im Schier hat Moshe den Tal sinnbildlich für die Parnasse ausgelegt. Ketal Hermoin, das ist ein Beispiel, ein Moschel für Tal, welches sehr häufig genutzt wird. Zuallererst in der Broche von Borech Oleinu. Dort davnen wir ja auf Parnasse und wir benutzen den Ausdruck Vesein Tal Umoto Livrocha. Also dort auch ist der Tal, der Tau, das Sinnbild für Brocha. Der Zusammenhang ist aber nicht ganz offensichtlich. Denn Hermon ist ein unfruchtbarer Berg im Norden, der Moshe ausgeführt hat. Dort hat es Schnee, Snir, prinzipiell wächst dort nichts. Und auf dem Har Zion, dort wohnen die Menschen, weiter südlich. Das Zentrum liegt ganz klar beim Har Zion und nicht beim Hermon. Doch genau darin liegt der Grundgedanke. Die Parnasse, der Tal, kommt als Broche von HaKadosh Baruch Hu. Sie mag als Tal auf den Hermon hinunterfallen und ihre Auswirkungen auf dem Har Zion haben. Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem, was ich mich bemühe, und zwischen dem, was ich effektiv erhalte. Wir müssen, was Parnasse anbelangt, unsere Bemühungen anbringen. Wir müssen sie anbringen, sonst passiert überhaupt nichts. Wie dann aber schlussendlich die Parnasse bei uns ankommt, wie viel wir bekommen, bei uns liegen bleibt, ist eine Frage der Broche. Und deshalb haben wir den Tal Hermon auf der einen Seite, das ist wie man es dreht, das ist die Parnasse, und dann die Broche im Har Zion, hin und her. Auf beide Seiten, wir sehen den Zusammenhang nicht. Die Zinoirios HaShefa vom Har Hermon sind mit dem Har Zion verbunden. Diese Broche ist verbunden, aber nicht durch unser Hishtadles. Für uns ist es nicht sichtbar wie. Anders bei geistigen Dingen, bei dem Shemen HaTov Shiyoret Aloroish Shiyoret Alasokom, das ist das Shemen HaTov, welches ich kreiere in meinem Kopf mit den geistigen Aktivitäten. Und wir wissen, dass Yogati Veloimotsosi Al-Tamin, Yogati Umotsosi Tamin. Wir kennen den Grundsatz vom Lefum Zara Agro, entsprechend meinem Einsatz, meinem Zar, meinem Messires Nefesh Agro kommt der Lohn. Bei Lernen geht gar nichts ohne Messires Nefesh, und was ich letztlich erhalte, was ich erarbeite, ist überproportional, aber direkt zusammenhängend mit dem, was ich reinstecke. Überproportional deshalb, weil häufig die Situation so ist, dass ich mich am Anfang vor allem extrem plagen muss, bis etwas in den Kopf hineingeht. Und wenn es dann mal geht, ist der Reward ein Vielfaches. Das ist beim Lernen. Bei Parnasse besteht dieser Zusammenhang nicht direkt. Das Thema Parnasse hängt zusammen mit der letztwöchigen Parsche, und da möchte ich einen ersten Exkurs machen. Der Rabbeinu Bachja fragt, und so weiter. Die Jiden haben sich beklagt, ein Lechem, ein Maim, es hat kein Brot und es hat auch kein Wasser, und wir haben genug von dem Lechem Akloikel, also von dem Mann, welches wir täglich erhalten. Moment, es hat kein Brot und kein Wasser. Das stimmt doch nicht. Sie hatten jeden Tag Mann und sie hatten den Be'eroyshel Miriam mit dem klarst vorstellbaren und gesündesten Wasser, das man überhaupt haben kann. Und das täglich, tagtäglich. Worüber haben sie sich beklagt? Der Oynisch kam postwendend, weil Shalach Hashem Bo'om, es hanachoshim hasrofim. Die giftigen Schlangen, die dann einen Churban anrichteten bei den Jiden. Worüber haben sie sich beklagt? Und wie hängt diese Klage mit der Strafe zusammen? Sagt der Rabbeinu Bach für einen mäuerigen Pschat. Sie haben sich nicht darüber beklagt, dass sie nichts zu essen haben, sondern sie haben sich darüber beklagt, dass sie nicht so essen dürfen wie die Goyim. Die Goyim erhalten Parnasse, vielleicht, wenn es gut geht, jeden Monat ein Geldsäckchen als Lohn und dann haben sie vielleicht auch mehr, ein Vermögen und haben genug. Sie müssen nicht jeden Tag hoffen auf die Hilfe von HaKadosh Baruch Hu. Und das war ihre Teine. Warum können wir nicht so sein wie Kol Umes Ha'olam, die Parnasse haben auf einem natürlichen Weg und entsprechend essen können, quasi ohne Sorge? Bei uns und speziell bei dem Teura Midbar war es anders. Der Feedback war absolut direkt. Wenn jemand ein Rosche war, etwas nicht richtig getan hatte, dann war am nächsten Morgen das Mann weiter weg. Also es war eine sehr direkte Führung, wo sofort klar war, wer sich richtig verhielt und wer sich nicht richtig verhielt. Das wollten die Juden nicht mehr. Diese Haschkoche bei Teura Midbar, die war ihnen zu viel. Sie hatten genug von dieser täglichen Abhängigkeit von HaKadosh Baruch Hu, die eigentlich das größte Kompliment ist für einen Menschen, welches er überhaupt erhalten kann. Täglich im Palast des Königs, täglich erhalten. Und wir wissen ja, der Extremfall auf die andere Seite ist die Nochosh, wie oft war Teuchal Koyemecha Jecho, HaKadosh Baruch Hu Sonum Farnes Lakoy, HaKadosh Baruch Hu ist quasi, Kevayochel hat sich verpflichtet, die ganze Welt zu unterhalten, aber der Nochosh sagt, er, weißt du was, das ganze Leben ist gesichert, da hast du aber komm ja nie zu mir mit irgendwelchen Bitten. Und bei den Juden, Schachis Milchemarev, wir dürfen zu HaKadosh Baruch Hu kommen, wir sollen zu HaKadosh Baruch Hu kommen und unsere Bedürfnisse ausformulieren. Jetzt haben die Juden geklagt, sie wollen das nicht mehr. Was war die Antwort? Sie waren Kefuyei Toivo, auf das, dass sie jeden Tag Dvar Yoim Beyoimoi erhielten. Warum war das so? Dass der ganze Grund für das Mon täglich, HaKadosh Baruch Hu hätte ja Mon geben können, am Sonntag für die ganze Woche und am Freitag für Schabbos und wieder am Sonntag für die ganze Woche. Das wäre möglich gewesen. Vielleicht auch für einen ganzen Monat. Warum nicht? HaKadosh Baruch Hu hat es dafke so gemacht, Gedeish Yihu Einayim Teluyois Tomit El Hashem. Sie sollen sich keseder auf HaKadosh Baruch Hu konzentrieren, Gizeh Iker Meilas HaOdom, wie er schreibt, das ist genau das Wichtigste. Hine keine Avodim El Yad Adonayim, keine Shifcha El Yad Gewirto, kein Einayinu El Hashem Eloi, keinu Atschut Choneinu. Unsere Augen sind auf HaKadosh Baruch Hu gerichtet. Und das will es überhaupt. Das ist Bitochen und Emunah steht hier im Mittelpunkt. Jetzt muss man sich fragen, warum kamen diese Schlangen? Sagt Rabbi Bach am meurigen Pschat. Es hanechoshim hasrofim. Das sind ja ganz bestimmte. Es waren offensichtlich nicht einfach Schlangen, die HaKadosh Baruch Hu Kevayochel in dem Moment kreierte und die den Juden das Leben schwer machen, sondern es waren ganz bestimmte Schlangen. Sagt der Rabbeinu Bachja, wir wissen, dass eine der Wolken, die um das Machane von den Juden waren, ging voraus, machte die Erde eben, ebnete die Erde aus, damit es leicht war zu gehen, und tötete alle wilden Tiere, darunter Schlangen und Skorpione. Die Midbar als solche, bei Midbar, Agodel, Vahaneuro, Nochosh, Zorof, Vakov, steht ausdrücklich in der Teure, dass diese Midbar eine schreckliche Midbar ist, wo man nicht überleben kann, eben unter anderem wegen Nochosh, Zorof, Vakov, wegen genau diesen Tieren. Was hat der Kodesh Baruch Hu gemacht? Er hat den Juden mit ihrer Frage geantwortet. Ihr wollt sein, so wie die Goyim. Gut. Dann entferne ich die Wolke vor euch. Und was passiert dann? Es han Choshim Asrofim. Die Choshim, die sonst umgekommen wären von der Wolke, die kommen jetzt rein ins Machane. Und dann schaut alleine, wie ihr fertig werdet. Und der Eurachaim HaKodesh führt weiter aus. Denn nachher ist die Frage, warum hat HaKodesh Baruch Hu nicht einfach die Juden geheilt? Warum musste diese kupferne Schlange da sein, die sie dazu zwang, ihre Augen zu HaKodesh Baruch Hu zu erheben und zu davnen? Die Antwort liegt auf der Hand. Der ganze Zweck war ja, um die Juden wieder dazu zu bringen, zu HaKodesh Baruch Hu zu davnen. Und genau das führte diese kupferne Schlange aus, damit Einem Teluyos Bashem, denn das war ja ihre Avere, sie wollten nicht Einem Teluyos Bashem, sie wollten nicht direkt abhängig sein von HaKodesh Baruch Hu, und HaKodesh Baruch Hu zeigte ihnen, dass das die beste aller Welten ist und für sie ein Kompliment. Man kann hier noch dazulegen, es steht nicht Vayishlach, sondern Vayishalach. Vayishalach Hashem Bo'om, Eis HaNechoshim Aschofim. Le Shalach ist eigentlich ein Ausdruck von Freilassen und unter Umständen wegschicken, aber freilassen. Vayib Shalach Paroe So'om, er hat sie freigelassen. Und deshalb war es auch hier, das war nicht ein spezielles Erschaffen von solchen Schlangen, sondern ein Freilassen der bereits vorhandenen Schlangen, die eben sonst nicht ins Machane gekommen wären. Idee, Emune und Bitochen ist zu HaKodesh Baruch Hu zu davnen. Ständig, immer und zu fühlen, wie weit man abhängig ist und sein darf und sich auch abhängig fühlen darf von HaKodesh Baruch Hu. Der Rav Biedermann bringt eine sehr interessante Meise von Rav Haskel Levenstein, sich heute gebrochen. Rav Haskel Levenstein wurde einmal besucht von einem Avrech, von einem Keulingemann, der beriet sich mit ihm wegen einem Schiddich. Man hatte ihm einen Schiddich geredet, oder einen Yeshivemann, einen Schiddich geredet, der Schiddich war wunderbar und alles schien zu klappen, aber der Mechutentubi, der Vater der möglichen Kalle, verlangte eine große Summe Geld. Und der Yeshivebocher wollte wissen, kann er in einen solchen Schiddich einwilligen? Alles klappt, aber das Geld ist nicht vorhanden. Oder kann er nicht? Und Reb Haskel fragte ihn, was macht dein Vater? Ist er selbstständig oder ist er angestellt? Dann hat er ihm gesagt, er ist selbstständig erwerbend. Hat Reb Haskel gesagt, Oibasoi, kannst du einwilligen in diesen Schiddich? Schön, hat gelernt, aber hat sich noch nicht zufrieden gegeben, sagt er zu Reb Haskel, Yelamdeinu Rabbeinu, lass mich wissen, was ist der Chilik zwischen einem Angestellten und einem selbstständig Erwerbenden? Und Reb Haskel hat ihm genau das gesagt. Ein Angestellter ist bei weitem nicht so direkt verbunden mit HaKodesh Baruch Hu, was seine Parnosse angeht, wie ein Selbstständiger. Der Angestellte, ob er das will oder nicht, gewissermaßen hat er sich darauf eingestellt, das Gehalt kommt jeden Monat, pünktlich in der Regel, und davon lebt er und das hat er. Er ist sehr leicht bei der Idee, dass das Gehalt vom Boss kommt oder von seinem Arbeitgeber und nicht von HaKodesh Baruch Hu. Dieser Zusammenhang des ständigen Abhängigseins von HaKodesh Baruch Hu ist bei ihm nicht so präsent. Beim selbstständiger Werdenden, der weiß, er macht die Stables hier und der Kunde kommt von dort. Oder wenn er in einem Geschäft sitzt, dann darf er ständig, Rebäumenschleim, schickt mir die richtigen Kunden, damit wieder etwas läuft. Er ist tagtäglich direkt mit HaKodesh Baruch Hu verbunden, in jeder Bewegung, in allem, was er tut. Denn er weiß, ohne dieses Yate Lishmaya von HaKodesh Baruch Hu läuft gar nichts. Und jetzt sagt er einen großen Kiddush, sagt Reb Haskel Levenstein, dieser Bitochen, dieses sich verlassen auf HaKodesh Baruch Hu, ist bereits Grund genug, dass ihm geholfen wird. Und deshalb, sagt er zu dem Bocher, habe ich dir gesagt, wenn der Vater selbstständig ist, dann kannst du das machen. HaKadosh Baruch Hu wird helfen, weil er auf einer viel höheren Madrege steht im Bitochen wie der Angestellte, der sich eben doch irgendwo unterschwellig auf den Arbeitgeber verlässt. Weil hier, er hat eingewilligt und genau zwischen dem, der Zusage, dem Schiddich, dem Engagement, der Verlobung und der Chassene hat der Vater Wiedergutmachung erhalten von den Deutschen, eine Summe, die haargenau dem entsprach, für was er sich Machaev gewesen hat in diesem Schiddich mit seinem Sohn. Der Gedanke bleibt, es ist nicht nur so, dass wir uns trainieren sollten, auf HaKadosh Baruch Hu uns zu verlassen, sondern, und da spreche ich zu mir, es ist so, dass je mehr wir uns verlassen auf HaKadosh Baruch Hu, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir erhalten immer, was wir brauchen. Nicht immer, was wir verlangen, aber was wir brauchen. Das erhalten wir. Bitochen selbst ist der Grund für die Hilfe und nicht anders. Und das ist eigentlich der Zusammenhang, den wir auch hier gewissermaßen sehen. Ketal Chermoin, Sheyored al Haretzion, Kishom Tzivo Hashem es Habrocho. Letztlich, was bei uns bleibt, ist Kishom Tzivo Hashem es Habrocho. Der Tal Chermoin, der ist wo ganz anders. Der Zusammenhang ist uns nicht sichtbar. Aber was bei mir passiert, parnosemäßig, ist ein Resultat des Bitochen und nicht der Intensität der Arbeit. Intensität der Arbeit kann eine Scheile sein von Gneve mit dem Balabos, wenn man es nicht richtig macht. Es kann eine Scheile sein von zu wenig Gestatus, weil man die Arbeit nicht richtig macht und die Motivation vielleicht nicht Bitochen ist, sondern Faulheit. Faulheit ist nicht mit Bitochen gleichzusetzen, weil bei Faulheit funktioniert es nicht. Bei Bitochen funktioniert es ja. Das ist der eine Zusammenhang. Der Meiri bezieht dieses ganze Kapitel auf den Mismoir vorher und sagt, der Mismoir vorher ist schwergewichtig darauf ausgelegt, zu spüren den Cheshik von David HaMelech für das Beis HaMikdash und natürlich auch die Melucha, die David HaMelech hatte. Denn das war das Thema. David HaMelech sagt sofort, er hat sich eingesetzt für das Beis HaMikdash und wollte es bauen. HaMalchus veHaKehuna, das sind die beiden Dinge, die wir brauchen für das Schlemus von unserer geistigen Existenz. Und er führt aus Malchus und Kehuna oder Nevua und Kehuna. Malchus eher für das Gashmies, Nevua und Kehuna für das Ruchnies. Und er bringt Psukim. Und jetzt sagt er, Kashemen Atoif Aloroish, wenn wir dort sind, wo wir eigentlich sein sollten, in Eretz Yisrael, in Jerusalem, dann ist die Kehuna verglichen mit dem Schemen. Shehu Elyon Alkol Maschke, Metzof Alkulam. Das Geistige, es ist immer oben am Wasser, das ist das Geistige, das eigentlich die Überhand haben sollte. Kemoshe Schlemus Hanefesh Eule Alkol Schlemus. Die Vollkommenheit von meiner Neshome sollte höher sein wie alles andere. Das ist das Schemen HaTeuf. Übrigens in vielen Stellen in Chazal ist Schemen die Reinheit des Gedankens. Jöret ala Sokom, Sekana Haron, Jöret al Pimidoisov. Damit ist gemeint, das Ziel muss sein, dass ich meine geistige Existenz weitergeben kann. Ich muss transitiv Teurer Shel Chesed, Chazal fragen, Teuras Chesed, alle Scheune, gibt es denn eine Teure, die nicht von Chesed ist? Und Chazal antworten, jede Teure, die ist Lil Moidule Lamed, ist Teurer Shel Chesed. Teure, die nicht ist Lil Moidule Lamed, ist nicht Teurer Shel Chesed. Also Teure mit Chesed verbinden, das ist das Schemen Atoif, Shiyoret ala Sokon, Shiyoret und so weiter, Alpimidoisov, auf das Hemd, welches nach außen getragen ist. Malchus wird verglichen mit dem Tal, so wie der Tal ist Zorich Ho'olom, Lechol Odom, Kein HaMalchus, Zorich Ho'om, Lehasmodas Mishpotov, Bitmidus. Wir brauchen Malchus, wir brauchen eine Regierung, wir brauchen eine Führung, damit alles schön seinen Gang hat und nicht aus dem Ruder läuft. Die Parnasse, die kommt durch richtige Ausführung und diese Parnasse wird verglichen mit Tal und nicht mit Motor, denn der Tal, und das sollte auch das Credo des Präsidenten, des Königs sein, es sollte weich kommen, nicht Motor. Motor ist der Sturmregen, der herunterfällt, und Tal, der kommt sehr angenehm. Und er führt aus, Uledati Peresh, Shamalchus, Al Harre Zion, Noim Veorev, das Malchus auf den Harre Zion ist angenehm und süß, Tal Hermon, Shioret, Mim Koimoin, Venogalo Oretz, so wie der Tal Hermon, der dort im Hermon herunterfällt, Ver Tal Nireshon Beschefa, und der Tal ist dort sichtbar Beschefa, Kein Hanhoges Hamalchus, Niglis Leroyf, Yeshora, Vetiskaima Yishuv Hamedini Bo. So ist auch das Malchus an seinem Ort das, was es braucht. Den Zusammenhang allerdings zwischen dem Tal und dem Malchus, zwischen der Parnasse und dem Malchus macht er nicht. Vielleicht spielt er da an auf eine Gemorre. Die Gemorre anfangs Broches führt aus, dass der König sich damit beschäftigt hat, wie sein Volk Parnasse hatte. Minister sind gekommen zum König und haben ihm gesagt, Einer kömmt was Biasfari, die Parnasse reicht nicht, ein kleines bisschen macht den Löwen nicht satt. Wer ein Haber mismale michulioso ist dort der Ausdruck. Die Grube kann niemals gefüllt werden von dem, was man in der Grube selbst gräbt. Die Gemorre geht dann weiter, wie der König darauf reagiert hat. Was wir hier sehen, ist die Haspoe lesulose. Das ist das zweite Element, das wir hier brauchen. Wir haben einerseits die geistige Existenz, wir haben über Parnasse vorhin gesprochen, und bei der geistigen Existenz reicht es nicht, dass ich mich in einen idealen Zustand bringe, ich muss immer in irgendeiner Form das Altruistische mitziehen, für andere da sein. Wir haben das letzte, vorletzte Mal ausgeführt im Schier, dass die eigentliche Befriedigung vom Menschen erst dort kommt, wo ich für die Ewigkeit arbeite, wo ich etwas habe, das Nitzchius ist, das bleibt, und was bleibt, das ist immer mit Arbeit verbunden, wo man andere Mesake ist. Und damit möchte ich überleiten zu einem interessanten Chat in der Wochenparsche, wo es um Pinchas geht. Pinchas hat ja bekanntlich den Simri umgebracht, als er sich mit Kospi, dieser Midianiterin, zusammentat. Und Chazal sagen, bedin hushiyitels choroi. Das ist dann in der nächste Woche Parsche, übernächste Woche Parsche. Es ist logisch, dass er seinen Schar erhält. Nun, Pinchas hat sich eingesetzt mit Messias Nefesh, so steht in unserer Parsche, vayove achrish Israel elakubo vayidkor es shneem. Er hat sie beide aufgespießt und das war eigentlich das Ende der Magefa, damit hat er den Klal Israel gerettet. Schwierig zu verstehen. Warum kommen Chazal und sagen, bedin hu Shiita Ischor? Es ist logisch, dass er seinen Schar erhält. Wer erhält seinen Schar nicht? Jeder erhält seinen Schar. Einer Kodesh Boruch Hu mekaper, Schar kol birjo, v'chol masa. Kodesh Boruch Hu nimmt niemanden seinen Schar weg und wenn er etwas geleistet hat, dann erhält er. Sagt der Magid Midubne ein wunderschönes Moschel. Es war einmal ein kleiner Junge, ein armer Junge. Der bettelte um Brot und da kam ein reicher Mann. Und er geht zu ihm und sagt ihm, weißt du was, ich will nicht betteln. Gib mir Arbeit. Ich arbeite für dich, ich tue was immer du brauchst. Und für das, gib mir Leben, gib mir mein Brot. Der Reich hat sich Marachem gewesen und sagt, ja, du kannst bei mir im Geschäft, ich habe da Arbeiten, die du für mich ausführen kannst und die machst du und dafür erhältst du dein Brot. Schön, Es kommt Tat, war gut, es kommt Purim. Und am Purim, der Balbus sitzt mit seiner ganzen Belegschaft und sie hacken eine wunderbare Purim-Sude. Mittendrin kommt ein Goy und sagt, ich möchte gerne bestellen, ich möchte einkaufen, warum ist das Geschäft geschlossen? Und der Rosche sagt, sorry, du siehst doch, wir sitzen jetzt alle zusammen und essen und trinken, komm morgen wieder. Da ruft sich der Junge an und sagt zu seinem Boss, gib mir den Schlüssel, ich bediene ihn. Und sagt, du siehst doch, sitz, jetzt essen wir, kommt nicht in Frage. Und der Junge stellt sich und sagt, einen so großen Rehwach kannst du nicht einfach laufen lassen. Gib mir den Schlüssel, ich mache das und ich komme zurück. Schön hat ihm gepägelt, am Schluss gibt er ihm den Schlüssel. Der Junge bedient den Kunden, der Kunde ist sehr zufrieden, bezahlt und der Junge kommt zurück mit dem Geld, noch während der Sude. Da fragt ihn der Oschir, sag mir, und für welches Gehalt arbeitest du bei mir? Sagt ihm der Junge, was heißt Gehalt? Ich bin froh, dass du mich durchfütterst. Wer spricht hier von Gehalt? Und da sagt ihm der Oschir, ja, bis jetzt habe ich dir Arbeit gegeben und für die Arbeit hast du Brot bekommen. Aber jetzt hast du Messias Nefesh gezeigt, du hast dich eingesetzt, du hast dich verhalten, so wie man sich eigentlich nicht verhält, wenn man normaler Angestellter ist. Du hast dich für unser Geschäft richtig eingesetzt und das Geschäft gemacht. Jetzt bist du ein Angestellter. Und ein Angestellter, der hat Recht auf einen Lohn, der über das Brot hinausgeht und hat ihm gegeben. Jeder Jid hat Anrecht, Kvajochel durchgefüttert zu werden. Und wie gedarschend wird, Kol Amal Ho'odam Nefihu, alles, was sich der Mensch bemüht, ist für seinen Mund. Was heißt das? Wird geteitscht. Masche Sigel Odam Mitzvois Masim Teuvim, Einem Maspik La Hevela Joizim im Pif Bin Shimose. Es reicht nicht. Das, was er tut an Mitzvois Masim Teuvim, reicht nicht für die Luft, die aus seinem Mund herauskommt. Das heißt, um ihm das Recht zu geben, zu atmen, HaKadosh Baruch Hu hält uns am Leben. Also, Heinu Lematnas Chaim. Wir brauchen mehr. Wir brauchen von HaKadosh Baruch Hu eine Matone, dass wir leben dürfen. Mais oinen odom chai, was klagt ein lebender Mensch? Dayoi chayim shinosati loi. Es reicht das Leben, das wir erhalten haben. Aber Pinchas hat doch mehr getan. Wenn man mehr tut, und was heißt mehr? Mehr heißt Messias Nefesh. Mehr heißt die paar Prozent mehr, die ich eigentlich aus eigenem Antrieb tue, wo es mir nicht mehr leicht fällt, wo es eigentlich nicht am Weg liegt. Dort beginnt das Char, dort beginnt die eigentliche Arbeit. Und Pinchas war ein Moisir Nefesh, er hat sich Moisir Nefesh gewesen, hat sein Leben eingesetzt für diese Aufgabe. Jetzt ist er ein Angestellter, jetzt bekommt er Lohn. Und Chazal sagen uns, Shishon Nissim Nasu Leule Pinchas. Ich möchte das ein wenig ausführen. Pinchas war Säufe zu sechs Nissim. Erstens, Shohoyore Simri Lifreus Mino Isho. Der Simri hätte ja sich sofort trennen können von dieser Frau, von dieser Kospi. Dann hätte er nicht mehr gehargend werden dürfen und er wäre davongekommen. Das ist das erste Nest, das der Simri an seiner Untat festhielt. Zweites Nest, er hätte nach Hilfe schreien können. Dort hatte es einen Alarmknopf bei dem Bett von einem Minister mit großer Security. Er hätte die Security rufen können und den Pinchas rauswerfen lassen können und der Pinchas wäre getötet worden. Er hat nichts gesagt. Weiter, Pinchas konnte sie töten, denn Simri und die Kospi, während sie zusammen waren. Und sie sind nicht vom Räumach, von diesem Spieß heruntergefallen. Und dann, der Malach hat geholfen, dass er sie herausbringen konnte. Und dann hat der Malach einen Humor gemacht, hat ein Durcheinander gemacht im Machane dort, so dass man nicht reagieren konnte drauf, die ganze Parsche. Rashi bringt diese Nissim. Man muss sich ein bisschen fragen. Okay, Pinchas war eindeutig unter Lebensgefahr. zu diesem Simri eingedrungen. Denn nicht zuletzt, wenn Simri den Pinchas umgebracht hätte, dann wäre er Porter gewesen, das muss man wissen. Denn für Simri war Pinchas ein Reudef und einen Reudef darf man umbringen. Also das war mal eine ganz direkte Gefahr. Und es hätte durchaus sein können, dass er seine Soldaten ruft, das war ein Minister, und man hätte den Pinchas leicht töten können. Wunderbar, aber etwas ist sehr schwer. Was ist das Nesrischen, das erste Ness? Und es ist nicht nur das erste, es scheint das wichtigste Ness zu sein, dass der Simri nicht von der Kospi abgelassen hat. Aber wir freuen uns doch über jeden Jid, der eine Erwehre nicht tut. Wenn er von ihr abgelassen hätte, dann wäre er Tage nicht Chalfmisse gewesen und alles wäre wunderbar gewesen. Warum bezeichnet Chazal dieses Nicht-Ablassen als Ness Golui für Pinchas? Die Gemorre erzählt uns, wie ist diese Geschichte passiert bei Pinchas? Als Pinchas sah, dass der Malach Maschis ist bei Om, man starb, es war eine große Epidemie. Na, Vayikach Reumach Beyodo. Da hat er den Reumach genommen und versteckt und hat sich aufgestützt irgendwie auf diesen Aids, diesen Stock mit dem Reumach drin und kommt zum Zelt von Simri. Nun, kommt zum Zelt von Simri, stehen dort Securities, man lässt ihn nicht durch. Und er sagt ihnen, was habt ihr eigentlich das Gefühl? Nur Simri darf? Vielleicht dürfen Shevet Levi auch? Ich will rein. Was hatten sie den Eindruck? Sie hatten den Eindruck, Pinchas will genau die gleiche Avere machen wie der Simri und er freut sich mit dieser Geschichte. Und sie sagten, Hanichuhu veikoneis, lasst ihn rein. Hitiru Pushim esadova. Die Frommen haben diese Geschichte auch schon erlaubt. Also wir sind schon ein Stück weiter. Die machen das auch. Sie dachten, dass der Pinchas dasselbe will. Nun, man lässt ihn rein. Jetzt muss man sich vorstellen, was dort passiert wäre. Wenn Pinchas hereingekommen wäre und der Simri abgelassen hätte von der Kospi, dann hätte Pinchas den Simri nicht mehr töten dürfen. Also wäre Simri praktisch Hand in Hand mit Pinchas herausgekommen. Jeder hätte gefragt, Mali Edidi Bekubossi, was sucht der Pinchas in diesem Keller? Und dann hätte man erzählt, der Pinchas ist auch reingegangen, um eine Avere zu tun. Und was kann er sagen? Er kann sagen, ich bin reingekommen, um ihn umzubringen. Niemand glaubt ihm, denn er habe ja den Security erzählt, dass er reingeht, um eine Avere zu tun. Also es wäre eine absolut gefährliche Beschämung passiert mit einem Chilul Hashem Otzum. Was hätte er nachher seinem Shevet erzählt? Was hätte er Moshe und Aaron erzählt? Er konnte ja er hätte den Mund nicht mehr aufmachen können. Es wäre eine Schande gewesen für Pinchas. Er wäre auch unter den Chöitin gewesen. Das war seine Sakone. Seine Sakone auf das physische Leben war eines. Aber die Sakone auf die Busho war etwas ganz anderes. Und Reb Yanko Galinsky führt aus, dass Levayesh, jemanden zu beschämen, Malbim Pnei Chaveiroi, Berabim, Kiilu Scheufechtonim. Halbonas Pnei Chaveiroi, das ist etwas absolut Tragisches. Woher lernen wir das? Wir lernen das von Tomor. Tomor hat geschwiegen, beziehungsweise hat es Jehuda überlassen, ob er Meude sein will, ob er eingestehen will, dass er den Fehler gemacht hat. Und was wäre passiert, wenn er nicht eingestanden hätte? Dann wäre Tomor getötet worden. Und erzählt eine Meise von Altona. In Altona gab es einmal vor etwa 200 Jahren zwei Chayolim Yehudim, fromme jüdische Soldaten, die waren im Heer des preußischen Kaisers. Und sie mussten Wache schieben. Und der eine, der kam pünktlich zu seiner zweiten Wache und sah, dass der erste nicht da war. Und wie er sich stellt in sein Häuschen, hört er es wimmern im Gebüsch und er geht hin und schaut und er sieht, der Chava liegt dort nackt. Irgendein Bubenstreich war es, man hatte den Chava weggelockt von seiner Wache, ihn ausgezogen und dort nackt in das Gebüsch geworfen. Nun, jetzt bittet der Chava den zweiten, den der jetzt Wache haben sollte, er soll ihm unbedingt Kleider besorgen. Und er geht weg, lässt seine Wache und holt ihm Kleider. Als er zurückkam, war es bereits entdeckt worden, dass der wachtuende Soldat nicht Wache schiebt. Und das ist eine Todesstrafe, beziehungsweise eine sehr schwere Anklage. Jetzt war es klar, wenn er seinen Chaver verpfeift, was dort passiert ist, dann kann man vielleicht seine Haut retten. Dann kriegt er mildernde Umstände, vielleicht. Aber es ist eine halachische Frage. Und er hat diese Frage gestellt dem Rabbi Jakob Ettlinger, der Oruch Lener, der damals Shimon Sparabonus in Altona. Und der Oruch Lener hat ihm geantwortet, Osu beisu muchlet, du darfst deinen Chaver nicht bloßstellen. Das heißt, er hat von ihm verlangt, dass er den schwersten Ding auf sich nimmt, was immer der ist, und nicht erzählt, dass er eigentlich nur für den Chaver, der indirekt Schuldige war, die Kleider geholt hatte. Er durfte es nicht erzählen. Warum? Weil Malbim Pnecha Veiro Brabim Kilo Schäufer Tomim Veneuach Leule Odom Shiyapil Atzmoi Lesoich Kifscher No Eish. Es ist besser, Rachmona Litzlan, der Eibische soll es von uns nie verlangen, in einen Kifscher No Eish hineinzuspringen, weil Yalbim Pnecha Veiro Brabim, aber nicht den Chaver bloßstellen. Und das war eigentlich das, was hier bei Pinchos passiert ist. Und er führt es aus mit einer zweiten, nicht weniger eindrücklichen Meise. Der Rabbi Jakob Israel Lubzhensky war der Schwiegersohn von dem Saba Minowardok, von dem Alten von Nowardok, und sein Vater war der Rav von Baranowitz. Das war ein Kaliber, war bekannt. Und als der Vater von diesem Jakob Israel, von diesem Rabbi Jakob Israel Lifter wurde, hat die Kehille ihn sehr gebeten, er soll das Rabbonus übernehmen. Er wollte nicht, er wollte Beschum Eufen nicht. Man hat ihn praktisch dazu gezwungen. Er hat das Rabbonus übernommen für eine ganz kurze Zeit. Nachher wurde er Magichir und genau in dieser kurzen Zeit hatte es eine Frage über Leben und Tod. Was war die Frage? Sie hatten dort einen alten Schammes. Der hatte Zeit seines Lebens, das Schamosches im Besser Knesses gemacht, und das war aber eine knochenbrechende, schwere Arbeit, denn er musste aufstehen vor dem Allerersten, und zwar lang vorher, um den Ofen einzuheizen und die Lichter anzuzünden, und der erste Leumet Teuro, der erste der Lernenden, kam lange bevor Alois HaShachar, denn mit Netz hat man ja bereits gedammt, und er konnte erst schlafen gehen, nachdem der letzte von den Leuten der Teure gegangen war, musste er das Besmetterisch aufräumen und die Stühle wieder zurechtstellen, alle Gläser abwaschen, die Lichter vorbereiten für den nächsten Morgen. Also die Nächte waren extrem kurz. Dieser Schammes wurde halt eben auch älter, wie alle, und er verschlief. Da wollte die Kehille ihn loswerden. Und man wollte ihn künden, einfach zum alten Eisen werfen, wie Rabbi Anko Galinski herzlich ausführt. Es gab damals noch keinen Bituach Leumi, es gab weder eine Versicherung, noch eine Pensionskasse, noch eine AV, es gab gar nichts. Also wenn man den Schammes rauswirft, dann hat er keine Panosse mehr. Und man fragt den jungen Rabbi Anko Wissroel, was man tun soll. Und Rabbi Anko Wissroel sagte zuerst mal, redet mit ihm, sprecht mit ihm. Sie sagt, das haben wir schon getan, es ist nicht dumm zu reden. Rabbi Jakob Israel, lasst mich mit ihm reden. Und Rabbi Jakob Israel geht und spricht mit ihm. Und man sagt ihm nur, Halewei, sei Matzliach. Rabbi Jakob Israel findet sehr schnell heraus, dass der Schammes einfach nicht mehr kann. Aber es schien, dass die Welt plötzlich in Ordnung war. Der Ofen war wieder eingeheizt am Morgen, bevor der erste kam, die Lichter brannten und der Schammes, so wie es aussah nach dem Dammen, ging er zurück und schlief weiter, damit er auf seine Stunden kam und die Welt war irgendwie in Ordnung. Was war aber der Emes? Der Emes war, niemand wusste es, dass Rabbi Yaakov Israel den Morgendienst übernommen hatte und jeweils den Ofen einheizte und die Lichter anzündete. Weil hier Hayoim, und es passierte, einmal konnte der Schammes nicht schlafen, wachte auf um 2 Uhr, pflichtbewusst, stand er auf und sagte, nun, wenn er wach ist, dann geht er nach Schul, einheizen, er wusste nichts vom Rav, und er sieht, dort beschäftigt sich irgendeiner, der versucht, den Ofen einzuheizen, der versucht, dort zu arbeiten, und er regt sich fürchterlich auf, denn er hatte immer sein ganzes Leben lang dafür gekämpft, dass niemand in Schul übernachtet und niemand sich dort herumdreht, alle rausgeworfen, abgeschlossen. Also jetzt, welcher Chotzuf, welcher Chutzpenjag geht dort hinein und werkt herum? Er geht rein. Und das war genau in dem Moment, als der Rof den Ofen anzuzünden probierte. Und das waren so riesige Tanurim, wo man reinkriechen musste, um das Holz anzuzünden. Und er schreit und er beginnt, den Rof zu schlagen. Der Rof weiß genau, wenn er sich jetzt umdreht, dann wird der Schammes verschämt. Ganz klar, dann läuft er rot und weiß und alle Farben an, was hat er hier angerichtet. Also bleibt der Rof im Ofen und das Feuer beginnt zu brennen und brennt ihm den Bart weg. Und endlich lässt der Schammes schreiend und herumwildernd, lässt ab von ihm und geht. In dem Moment kriecht der Rof raus und geht nach Hause, wickelt sich einen Schal um das Gesicht, damit man nicht sieht, dass sein Bart weg ist. Und kommt nach Hause und die Frau fragt ihn, wo ist dein Bart? Was ist passiert? Und er erzählt ihr unter dem Siegel der Verschwiegenheit, was da passiert ist. Und sie fragt ihn, also das Feuer hat dort schon begonnen zu brennen. Was hättest du getan, wenn er nicht abgelassen hätte von dir? Und er sagt, das ist klar, er wäre verbrannt. Er wäre in dem Ofen drin geblieben. Warum? Nun, wir lernen das von Tomo. Es ist eine Haloche. Malbim Pnecha Veroi Barabim. Einloi Chelik Leulem Abos. Es ist die schlimmste Avere, die man sich vorstellen kann. Und die wollte er nicht euer sein. Mördige Sache. Und er antwortete ihr sogar, Eni Mevin Maasche Eloi. Ich verstehe nicht mal, was du fragst. Im Chazal Kovu, Shenoach Leule Odom, Shiapil Atzma, Yosef Kifshan Oeish, Vaal Yalbim Pnecha Veroi. Wenn Chazal das sagen, Kisu, besäucht Kifshano Eish, wenn er schon drin ist in dem Kifshano Eish, Wadai Osuloi Lotzes, darf er sicher nicht herausgehen, um den Chavor zu beschämen. Also man muss sich diese Situation vorstellen. Das ist absolut meuretuk. Und wie Chazal uns ausführen, jemand hat eine Frau geheiratet und er hat Charote, dass er sie geheiratet hat. Und er überlegt sich, nur, wenn er sie megarisch ist, kostet es 200 Mono, die Xube. Also für weniger als 200 Mono kann er einen Killer anheuern und die Frau umbringen lassen, Achmonelzahn.
Und noch billiger ist es, wenn er ihr einfach einen schlechten Namen macht, über sie schlecht redet, so dass das Beistin sie umbringen wird.
Also probiert er das zu machen, es deckt sich auf und man bestraft ihn. Worauf kriegt er seine Strafe? Der Emes ist, das ist genau eine Parsche in der Teure. Der Moizi Shemra, der will ja genau das, wenn er Recht gehabt hätte, dann wäre die Frau ein Chiyuv Misse. Und wenn er nicht Recht hat, erhält er eine Strafe. Worauf erhält er eine Strafe? Dass er die Frau umbringen wollte? Nein. Er erhält die Strafe auf Moizi Shemra. Er hätte diese Frau verschämt. Und diese Verschämung ist schlimmer wie die Miso. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hier aufmerksam machen möchte. Wenn Simri sich peurisch gewesen hätte von der Cosby, dann wäre Pinchos verschämt worden. Es wäre ein Chilul Hashem Otzum gewesen. Also bezeichnen Chazal das als das größte Ness, dass es eben nicht passiert ist. Denn wenn es passiert wäre, dann wäre das ärger gewesen, wie wenn man Pinchas umgebracht hätte. Nun, Bedinhu Shehito El Choroi. Deshalb ist es absolut logisch, dass er seinen Schar bekommt. Wenn wir davon lernen sollten, dass wir aufpassen müssen, lehisoer bekovet hasulas, aufpassen auf den Kovet des anderen, lehimole mehachlomas, hamora mimovis, und wir passen auf von einer Verschämung, die ärger ist als der Tod, dann haben wir etwas gelernt von dieser Parsche von Pinchas. Und ich glaube, das ist genau die Abrundung von diesem Hineima Teuvu Manoim, Sheves Achim Gam Yochad. Denn die Voraussetzungen für Sheves Achim Gam Yochad sind genau der Shemen HaTeuv Shiyored Ala Sokon, die geistige Höhe, die man erreicht und versucht, positiv und geistig auf die anderen einzuwirken, beziehungsweise ihnen das Wissen weiterzugeben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Bitochen, welches verbunden ist mit dem Tal Chermoin, der Tal, der heruntergeht in Chermoin, und die Brocher, die in Zion kommt, kein Zusammenhang, ein hundertprozentiges Bitochen, verbunden mit dem Willen von Lilmoid und Lamed Lishmoid und Lasois, und dann sind wir sicher solche
zu Chaim ad Ho'olam Shekoyach.